Einmal im Monat haben wir einen Gast bei uns im BX Morning Call und auch heute freue ich mich, Sie begrüßen zu dürfen. Frau Dr. Anna Ehrert ist bei uns, Spezialistin für innere Medizin, Sportmedizin und Prävention und Longevity. Ja, wir freuen uns, liebe Frau Dr. Ehrert, dass Sie bei uns sind. Und bevor wir über Longevity und die spannenden Themen sprechen, möchte ich erstmal noch einen kurzen Rückblick haben. Sie haben Medizin in Zürich studiert und unter anderem auch in Boston auf der Harvard Medical School waren Sie tätig. Wie sind Sie zur Medizin gekommen und wie prägend war die Zeit in Boston?
Also erstens vielen Dank. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Freut mich sehr. Der Kaffee war auch gut,
weißt du selber? Okay, so voll.
Wie bin ich zum Medizin gekommen? Mhm. Also ich war früher, als ich noch in der Jugendalter Ski gefahren bin, Ski Alpin, war ich natürlich sehr beschäftigt mit der Leistung und mit der Gesundheit und insbesondere auch mit der Prävention und Vermeidung von verschiedenen Verletzungen. Mhm. Und da war ich sehr interessiert an Anatomie, an Physiologie und so weiter. Und relativ früh habe ich mir gedacht, ich würde gerne Forschung machen, Forschung treiben, Biologie, Molekularbiologie, aber auch Medizin. Also nicht nur auf einer zellulären Ebene zu verstehen, wie der Mensch funktioniert und wie man verschiedene gesundheitliche Aspekte verbessern kann oder optimieren kann, sondern auch, also holistisch gesehen und vom Körper her, wie man einfach die Leistung optimieren kann und verschiedene Verletzungen vermeiden kann. Aha. Das ist der Hintergrund.
Ja. Sehr spannend. Das heißt, Sie sind immer optimieren, immer Leistung, Funktionalität und Wissen. Das ist relativ stark, wenn man Ihren Lebenslauf ansieht, machen Sie relativ extrem viele Sachen und ganz verrückte Sachen neben der Medizin. Ich habe gesehen, Sie sind Bobfahrer, Skeleton. Wie gehen Sie eigentlich mit der Leistungs- und Erwartungshaltung Ihrer Kunden aus? Sie wollen ja Excellence bieten, oder? Wie gehen Sie mit dieser Excellence um, die von Ihnen gefordert wird?
Ich finde das eine ganz gute Frage. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass wir sind alle irgendwann krank. Und wir verletzen uns auch. Und das darf man nicht vergessen. Also wenn wir über Optimierung, Gesundheitsoptimierung sprechen, dann geht es nicht nur darum, dass wir irgendwie Biohacking treiben möchten, sondern es geht auch darum, wirklich, wenn man schon verletzt ist oder wenn man eine Krankheit hat, eine chronische Erkrankung, die an eine Majorität von uns ab 50, 60 leiden an einer chronischen Erkrankung, wie zum Beispiel Bluthochdruck, dann muss man das auch berücksichtigen. Und das finde ich ganz wichtig, auch ethisch, moralisch ganz wichtig. Aber ja, ich finde das auch wichtig, dass man die Gesundheit optimieren kann, egal ob man eine chronische Erkrankung hat oder nicht. Wir können alle unsere Gesundheit optimieren. Und das stimmt. Da bin ich, finde ich es ganz wichtig. Aber nicht nur ich, sondern eigentlich seit 1948 ist Gesundheit grundsätzlich Gesundheit ein Teil von der Definition von Menschenrecht. Und die Definition, wie es damals schon irgendwie definiert wurde und aufgeschrieben wurde, war revolutionär. Und ich bin weiterhin der Meinung, dass wir alle die Gesundheit optimieren dürfen und sollen, egal ob wir eine chronische Erkrankung haben oder nicht.
Und gab es denn in Ihrer Laufbahn, in Ihrer Karriere einen Moment, der Sie zu diesem Thema Prävention und Longevity geführt hat, oder ist das eine grundsätzliche Haltung?
Ich finde das eine grundsätzliche Haltung, ja, aber natürlich auch zuerst in der medizinischen Ausbildung und dann Weiterbildung gibt es natürlich schon dann immer prägende Momente. Mhm. Es gab auch prägende Momente, wo ich gesagt habe, ja, jetzt gehe ich in Richtung Eishockey und in diese Richtung statt in eine andere Richtung. Aber grundsätzlich denke ich schon, das ist eine grundsätzliche Lebensstil und Approaches.
Und darf ich vielleicht noch fragen, sorry, Fuchs.
Ja.
Wir haben jetzt mal diese Wörter Longevity im Mund genommen, aber können Sie uns noch kurz mitnehmen, was steckt denn nun eigentlich dahinter? Also man hört ja auch immer von Healthspan und Lifespan, aber diese Begrifflichkeiten, nehmen Sie uns doch mit, bitte.
Ja, die Semantik ist nicht ganz unbedeutend. Das stimmt. Aber gleichzeitig finde ich es wichtig, dass man die Geschichte berücksichtigt. Und der Grund, warum wir älter werden, global gesehen, ist, weil Public Health und das ganze Gesundheitssystem in den letzten 100, 150 Jahren so stark unterstützend und entwickelt wurde. Und das darf man nicht unterschätzen. Also Public Health und Prävention ist seit Jahrzehnten ganz wichtig, auch in der Schweiz. Und das ist der Grund, warum wir älter werden, warum wir als globale Population älter werden. 2050 geschätzt sind über 2 Milliarden Menschen über 60 Jahre alt. Also das heißt, wir werden wirklich älter, nicht nur in der Schweiz, sondern global gesehen. Und der Grund dafür ist eben die Prävention und Public Health. Was ist aber Longevity? Was ist der Unterschied zwischen Public Health, Prävention und Longevity? Meine Meinung nach ist Longevity und Longevity Medicine nichts anderes als die nächste Generation von Preventive Medicine, wo wir die Epigenetik, Genetik und auch die Technologie, auch künstliche Intelligenz integrieren, damit wir noch besser die Gesundheit und noch skalierbar die Gesundheit und die Gesundheitsangebote skalieren können.
Sehr spannend. Ich habe gesehen, Sie haben auch Vorträge gehalten bei Julius Baer unter anderem. Da waren Sie auch bei Julius Baer. Wie reagieren eigentlich die Kunden, also die Läden von Julius Baer, wenn sie da kommen, oder? Sie geben ganz neue Ansätze, ein bisschen weg von der Schulmedizin, aber trotzdem bei der Schulmedizin. Wie reagieren die Menschen, wenn sie mit diesen revolutionären Ideen auf sie auftreten? Wie reagieren die Menschen?
Also erstens spreche ich normalerweise Englisch, muss ich zugeben. Ja. Ganz, ganz wichtig. Da reagieren sie normalerweise ein bisschen besser, weil meine Muttersprache noch Deutsch ist. Aber zweitens bin ich eigentlich, also ich sehe mich selbst nicht als revolutionär. Mhm. Ich bin sehr verankert in der Schulmedizin, in Wissenschaften. Ich komme aus der Wissenschaften. Ich war auch mehrere Jahre an der Harvard Medical School als Forscherin involviert. Es ist einfach die nächste Generation von Prävention. Das ist also meine Meinung nach und wie ich das sehe.
Weil ich sage Ihnen, warum ich auf diesen Gedankensprung gekommen bin. Wir haben auf Ihrer Webseite, haben Sie so ein iPhone gehabt mit diesen Maßstäben, wo man Sachen kann sehen, wie man mit der Gesundheit und so funktioniert, oder? Mhm. Und da habe ich gedacht, Sie sind ja wirklich sehr fortschrittlich. Ich kenne kein Spital in der Schweiz, wo man ein iPhone-Kontakt bekommt, wo man dann direkt die medizinischen Facts sieht, oder? Und da habe ich gesagt, Sie sind sehr revolutionär in dem, wie Sie die Messungen des Körpers, des Menschen oder ihres Patienten machen. Das ist im Grunde, habe ich gesagt, sie sind wirklich revolutionär. Das kennen wir noch nicht von der Schulmedizin, dass wenn man in ein Unispital Zürich geht, dass jeder einen Link bekommt mit dem iPhone und dann schauen kann, wie es einem geht, oder? Ich finde es sehr spannend, was sie machen, oder? Wie geht eigentlich ein normaler Patient, der zu Ihnen kommt, um was passiert, wenn er das erste Mal bei Ihnen in die Praxis kommt?
Es ist sehr personalisiert. A und O, das sage ich auch immer meine Studenten, ist die Anamnese. Und das ist auch wieder mal nichts Revolutionäres, aber das ist wirklich A und O. Man muss einfach verstehen, wo liegen die Probleme in der Familie, persönlich, weil dann versteht man auch, wo die potenzielle genetische Vorbelastungen liegen und wo die Probleme liegen, wo die Herausforderungen liegen. Es ist etwas ganz anderes, wenn ein Mensch oder ein Patient oder ein Klient zu mir kommt, der 20 Jahre alt ist und zum Beispiel die Weltmeisterschaften gewinnen will, als wenn jemand mit 70 zu mir kommt und sagt, ich würde gerne nochmals einen halben Marathon rennen. Das ist ein ganz unterschiedlich. Ja. Und das muss man natürlich alles sehr genau berücksichtigen. In der Schweiz und bei uns haben wir zum Glück die Möglichkeit, alles sehr individuell anzuschauen. Das ist nicht immer der Fall. Also im Gesundheitswesen, im Gesundheitssystem, natürlich sind die Hausärzte essentiell. Die haben eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber die haben natürlich nicht Zeit, mit jeder Patient oder jeder Klient 60, 70, 80, 100 Minuten zu sprechen. Das geht gar nicht.
Unmöglich.
Und unmöglich, unmöglich. Und da haben wir die Möglichkeit, wirklich individuell und personalisiert das alles anzugehen. Ist natürlich nicht komplett skalierbar, das ist so, aber da haben wir das Privileg, dass wir das machen können.
Und wo erkenne ich jetzt als Patient, also als Alltagsmensch, in dem Dschungel von Angeboten, den es ja mittlerweile gibt, was gibt es da für Ankerpunkte, wo sehe ich, okay, das ist seriös oder... Können Sie uns da ein paar Tipps geben oder auch vielleicht sagen, welchen Angeboten Sie skeptisch gegenüberstehen?
Das Wichtigste ist vielleicht, oder meiner Meinung nach, dass der Anbieter irgendwie in einem Gesundheitssystem drin ist. Weil wir wissen ja nie, was passieren wird. Und was für Befunde wir herausfinden. Und da brauchen wir ein System und da brauche ich auch ein Netzwerk, wo ich sofort weiß, wohin ich jemanden schicken kann, wenn ich etwas herausfinde, wo ich nicht mehr verantwortlich sein kann, weil es nicht im Bereich meiner Expertise ist. Und das ist, glaube ich, das absolut Wichtigste. Wenn jemanden einfach so auf Einzelperson verschiedensten Angebote hat, wo der oder sie nicht in einem System verankert ist, mit guten Experten, gute Institutionen, dann ist es problematisch. Das ist vielleicht das Einfachste zu analysieren. Und dann natürlich muss man immer sich fragen, ob es evidenzbasiert ist, was der Person macht. Das ist ein bisschen schwieriger. Das ist natürlich für eine Laie ein bisschen schwierig zu verstehen, ob es evidenzbasiert ist oder nicht. Aber vielleicht, was einfach ist, ist zu schauen, ist dieser Person, genau.
Ja. Das ist aber toll, aber sehr spannend, was Sie da erzählen. Und wie wählen Sie dann Ihre Zulieferer an? Was Sie haben, wir müssen ein großes Netzwerk haben von Leuten, die Ihnen helfen, A. Und B, wie kontrollieren Sie diese Leute, damit diese Top-Leistung, die Sie hier anbieten, auch weitergeht für den Patienten?
Also ich war ja mehrere Jahre als Chefärztin tätig in der Hirslandenklinik und war auch verantwortlich für die Prävention und Longevity für die Hirslandengruppe. Also ich kenne relativ viele Ärzte.
Löblich, ja.
Aber nicht nur Ärzte, nicht nur Ärzte. Es ist ganz wichtig, und das ist auch ein wichtiger Punkt, es geht ja nicht nur um das ärztliche Angebot, sondern wirklich um Physiotherapie, um Ergotherapie, um Logotherapie, um verschiedensten Aspekte der Gesundheit und natürlich auch pflegerische Angebote. Und ich kenne die Leute und ich weiß auch zu. Das habe ich auch in der Hirslan übrigens gesagt. Also ich bin natürlich ein bisschen, biased. Ja. Ich habe immer auch in der Hirslan, als ich Chefärztin war, habe ich gesagt, wenn es aber ein besserer Arzt oder ein besseres Angebot gibt im Unispital oder in Bern, Inselspital oder irgendwo anders, Mayo Clinic, dann schicke ich die Leute dorthin. Das habe ich damals gemacht und das mache ich weiterhin.
Das ist super, weil Sie haben einen exzellenten Ruf und Sie sind eine sehr mutige Frau, habe ich gesehen. Sie fahren noch Skeleton und Sie fahren Bob und das alles. Er will wahrscheinlich auch Mut verlangt von Ihren Patienten, dass Sie neue Wege beschreiten. Aber es ist auch so, dass man eine extreme Erwartungshaltung und Sie hat, nehme ich an, von den Patienten, aber ich sehe, was Sie machen und so. Wie gehen Sie mit dieser Erwartungshaltung der Patienten um?
Die meisten Patienten, die ich betreue, die sind sehr gut informiert. Man nennt das Health Literacy. Und ich finde, das hilft. Also es gibt gewisse Leute oder auch gewisse Erwartungen, wo die Leute denken, das ist etwas Negatives, wenn es eine Erwartung gibt oder wenn die Patienten, die Klienten sehr oder Kunden sehr informiert sind. Ich finde das aber erleichternd und auch sehr, sehr positiv. Und dann können wir zusammen dann schauen, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Und die Entscheidungsprozesse können wir auch zusammen anschauen, statt dass ich irgendwie immer sage, links, rechts, geradeaus. Da können wir zusammen dann die Entscheidungen treffen. Und das finde ich sehr schön.
Mhm. Frage, eine indiskrete Frage vielleicht. Die Versicherung, zahlen die diese speziellen Behandlungen oder wie läuft das genau? Wie gehen die Versicherungen mit diesem Programm um? Das ist sehr zeitintensiv, nehme ich an, sehr forschungsintensiv. Wie gehen die Versicherungen mit Ihnen um, in dem Sinn, wenn der Patient zu Ihnen kommt? Muss er das alles selber bezahlen oder werden auch die Versicherungen zahlen, die einen Teil dieser Behandlungsmethodik?
Das ist eine fantastische und sehr gute Frage. Also erstens im Bereich Prävention, Primärprävention, finde ich, dass wir noch viel Potenzial haben bezüglich versicherungstechnisch. Sehr, sehr viel. Und da müssen wir daran arbeiten, dass die Versicherungen auch mehr im Bereich Prävention investieren, weil das lohnt sich definitiv. Aber da gibt es drei verschiedene Kategorien. Also das eine ist die Grundversicherung. Ursprünglich oder historisch gesehen wurde alles über TARMED abgerechnet. Jetzt haben wir ein neues System seit Anfang des Jahres, aber ist sehr, sehr ähnlich. Es gibt ein bisschen Verbesserungspotenzial.
Okay. Neu, oder? Ja.
Genau, wie immer. Wenn man etwas Neues introduziert, dann gibt es natürlich ein Verbesserungspotenzial, definitiv. Also das ist die Grundversicherung. Aber im Bereich Prävention übernimmt die Grundversicherung sehr wenig. Also die Kolonoskopie, ja, aber sonst nicht viel mehr. Mhm. Mit einigen Ausnahmen. Da kommt die Zusatzversicherung im Spiel. Mhm. Und die Zusatzversicherung ist auch, es ist nicht einfach abhängig von welches Unternehmen, Helsana, Sanitas, Suica, sondern auch in einem Unternehmen, innerhalb von einer Krankenkasse gibt es verschiedene Angebote. Es ist wirklich sehr komplex. Mhm. Aber es gibt natürlich einige, und ich werde jetzt keine Namen nennen, aber es gibt einige Krankenkassen, die mehr bereit sind, in der Prävention und Longevity zu investieren als andere. Aber das bewegt sich auch. Also ich bin positiv in diesbezüglich. Dann gibt es natürlich aber schon auch Angebote und auch Situationen, wo die Krankenkassen einfach nichts übernehmen oder einfach bis zum, sagen wir, 800 Franken und das war's. Mhm. Und da sind viele bereit, selber zu bezahlen. Man nennt das out of pocket. Global gesehen, wenn wir von Gesundheitssystem und die Finanzierung von Gesundheitssystem sprechen, ist out of pocket die Hauptmodelle. Mhm. Das möchten wir natürlich nicht. Also in den westlichen Welt, in unserem Gebiet möchten wir natürlich schon, dass die Krankenkassen
zahlen meinst.
Genau.
Ich verstehe das auch, aber das ist relativ spannend, weil ich sehe das auch in Amerika, da mache ich diese Frage, weil in Amerika gibt es die United Health Group, die kümmern sich relativ stark um diese Geschichten ab 50, oder? Wo sie ganze Zentren jetzt aufbauen, weil sie der Meinung sind, wenn man früh anfängt mit dieser Prävention, dass man nachher nicht diese großen Zahlungen hat am Ende der Laufzeit eines Lebens, oder? Das habe ich gesehen bei United Health Group, die haben das relativ stark ausgebaut, oder? Jetzt noch vielleicht eine Frage, wie kommen eigentlich die Patienten auf Sie? Wie findet man Frau Peter Ehrert? Wie findet man Sie als Ärztin? Wie kommen Sie zu Ihnen, die Leute? Weil das ist ja wirklich spektakulär, was Sie machen, oder? Aber man muss ja auch den Weg zu Ihnen finden, weil es gibt ja Tausende von Ärzten in der Schweiz.
Das ist so, das ist richtig, das ist richtig. Also diese Frage müssen Sie vielleicht beantworten.
Nein, aber ich frage, weil diese Frage wahrscheinlich auch, ich meine, ein Jurist fragt auch, warum kommst du zu mir, wann kommst du, oder bei Bank, warum kommst du zu mir? Was sind die Gründe, dass ein Patient zu Ihnen kommt?
Ich glaube, wahrscheinlich hat meine Vorgeschichte einen Einfluss. Also die Tatsache, dass ich an der Unispital war, als Assistenzärztin und dann meine Karriere aufgebaut habe in der Schweiz und in Hirslanden, das hat sicherlich einen Einfluss. Wahrscheinlich ich denke jetzt, dass meine Vorgeschichte auch als Forscherin und meine Zeit an der Harvard vielleicht einen Einfluss hat, oder meine Zeit als Sportärztin, zum Beispiel als Nationalmannschaftsärztin an der Swiss Eishockey Federation, oder mit Formel 1 Fahrern einen Einfluss hat. Dann war ich auch und bin weiterhin relativ stark tätig in bei verschiedenen Unternehmen, wo wir Top-Kader und Kader im Bereich Gesundheit und Gesundheitsoptimierung tätig sind. Und wahrscheinlich auch von dem her kennen die Leute mich. Aber ganz ehrlich gesagt versuche ich jetzt nicht so viel Werbung zu machen.
Okay, aber ich habe noch vielleicht eine Frage, wo mich jetzt gerade, wo ich vorbereiten dieses Events, habe ich mich eine Frage gestellt. Lindsay Vonn ist ja schwer verletzt.
Ja.
Wie würden Sie umgehen mit Lindsay Vonn, wenn sie bei Ihnen Patientin wäre?
Das ist wieder mal eine sehr gute Frage. Ich wurde gerade, ich habe gerade ein Interview gegeben für den größten Zeitschrift in Kanada, weil die Frau Dudek, die eine Eiskunstläuferin ist, sie hat wieder mit 42, glaube ich, hat sie ihre Karriere aufgenommen und hat sich auch qualifiziert für die Olympiaden. Und da wurde gerade diese Frage gestellt, wie ist es dann 42 als Eiskunstläuferin und wie ist es mit, was denken Sie von Lindsay Vonn und so weiter. Und die sind nicht die einzigen übrigens, es gibt noch weitere ältere
Athleten,
genau. Also ich habe einen riesen Respekt für Lindsay Vonn. Ich finde das auch gut, dass man nicht so einen Cut-off hat. Ich bin jetzt 30, dann ist es vorbei. Oder ich bin 40, dann ist es vorbei. In ihrem Fall war sie natürlich verletzt, als sie bei den Olympiaden mitgemacht hat. Und das ist dann schwierig. Also ich kenne ihre Verletzung nicht. Aber wenn man schon verletzt ist oder krank ist, dann ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage, als wenn man ganz gesund und frisch mitmacht.
Ja, sie war ja sehr mutig. Ich meine, das ist ja beeindruckend, ihre Life-Story, oder? Wie sie sich immer nach vorne gekämpft hat, trotz allen Verletzungen, oder? Und da habe ich gefragt, wie geht man mit so einem Patient oder einer Patientin um, wo das ja Erwartungshaltung kurz vor der Olympiade, kann ich starten, kann ich nicht starten, soll ich starten? Oder ist auch eine psychologische Komponente, oder?
Es gibt ganz viele psychologische Komponenten, die eine Rolle spielen. Und diese Frage ist auch wichtig, also gerade beim Eishockey zum Beispiel. Wenn es eine Verletzung gibt oder einen Schlag gibt, darf die Athletin und der Athlet weitermachen oder nicht? Und diese Fragestellungen sind täglich bei den Ärzten, bei den Mannschaftsärzten. Also damit sind wir die ganze Zeit beschäftigt, die ganze Zeit.
Es ist auch ein finanzieller Druck, auch, ich meine, für diese Mannschaft. Wenn der entscheidende Spieler nicht da spielen kann, was dann passiert, kann man fit spritzen oder ja oder nein, ja, oder wie geht das? Es ist auch ein Riesendruck auf Sie, nehme ich an, oder?
Ja.
Ohne das so direkt zu sagen, aber das ist auch ein Riesendruck auf die
Ärzte. Natürlich, ja. Also gerade auch beim Covid zum Beispiel.
Ja.
Da gab es einige größere Entscheidung. Zum Beispiel beim World Economic Forum, beim WEF, da war ich verantwortlich für die Strategie, die Covid-Strategie. Und da haben wir dann entschieden, WEF zu schieben auf Mai. Das war, Sie können sich vorstellen,
das war
Entscheidung zu treffen.
Sehr viel Druck auf Sie und sehr viel Geld wurde dann in den Kamin geschoben.
Also ich habe natürlich die Entscheidung nicht alleine getroffen, überhaupt nicht, im Gegenteil. Weil beim Eishockey, als Nationalmannschaftsärztin, habe ich natürlich fast alle Entscheidungen alleine getroffen oder viele Entscheidungen alleine getroffen. Jetzt beim WEF natürlich war es eine kollektive Entscheidung, selbstverständlich. Aber der Druck war hoch und das ist so. Das ist ein Teil des Berufes.
Spannend.
Gut, wunderbar. Ja. Gehen wir vom Leistungssport hin zu den Finanzen?
Ja, die Abschlussfrage, genau, ich soll nicht so direkt sagen, aber ich glaube, die Abschlussfrage wollen wir auch noch gerne von Ihnen eine spannende Antwort haben.
Genau, und zwar interessiert uns natürlich, wie Sie selbst privat finanziert sind oder investiert sind, sagen wir es so, so ist es richtig, und ob Longevity auch in Ihren Finanzen und Investitionen eine Rolle spielt.
Es spielt eine große Rolle, Longevity spielt eine große Rolle. Ich investiere gerne in den Unternehmen, wo ich tätig bin. Also ich bin Vize- und Verwaltungsrat, aber ich investiere auch gerne. Und ein Teil von meiner Tätigkeit mache ich ohne einen Lohn.
Also pro bono in dem Sinne?
Pro bono nicht, weil ich kriege zum Beispiel Aktien.
Gut.
Und daher ist es eine Kombination. Also ich investiere gerne in Bereiche oder in Unternehmen, wo ich auch tätig bin oder irgendwie involviert bin. Aber natürlich investiere ich auch sonst.
Super.
Super, ja.
Also eine beeindruckte Persönlichkeit. Normalerweise teilen sich die Zuschauer des WEFs sie mit Ihnen. Wir haben jetzt die BDX Schweiz hat da jetzt einen großen Gast gehabt. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Ja, hat mich sehr gefreut. Ja. Dankeschön.
Danke vielmals.